Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wo ich die letzten Male stehen geblieben war. Und das Verrückte ist, seit ich angefangen habe, über das zu predigen, dass Gottes Plan für uns das Beste ist und dass wir eigentlich unsere Hauptaufgabe als Gläubige darin besteht, rauszufinden, was ist Gottes Plan und da reinzugehen und das jeden Tag zu leben und jeden Tag ein Stückchen besser den Tag so zu leben, wie Gott ihn geplant hat und dahin zu wachsen, dass wir uns schon am Morgen erinnern, ah ja, ich wollte ja den Herrn fragen, Herr, wie ist dein Plan für diesen Tag und so weiter und so weiter. Je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr ist es so, egal auf im Moment, ich habe so meine Favoriten im Internet, wo ich Predigten höre und egal welche Predigt ich anklicke, die reden alle fast über dasselbe Thema. Und das fand ich irgendwie doch sehr interessant. Also wir sind nicht einfach irgendwo, bewegen wir uns, irgendwo machen wir so irgendwie unser kleines Ding hier für uns, sondern wir sind ein Teil des weltweiten Leib Christi. Wir sind ein Teil von einem großen Ganzen. Für mich, ich sage es ganz ehrlich, für mich ist nicht so sehr maßgeblich, wie viele Leute ich hier sehe oder von wie vielen Leuten ich weiß, dass sie eigentlich auch dazugehören, aber diese Stellung vielleicht nicht wahrnehmen, sondern für mich ist das Entscheidende, dass ich weiß, ich bin ein Bestandteil dieses Leibes und ich weiß, der Herr ist dran, diesen Leib auf den Tag X, wie Manfred vorhin schon gesagt hat, vorzubereiten. Vor und während dem Lobpreis, das ist interessant, weil das heute Morgen schon, während ich gebetet habe, hat der Herr zu mir geredet und dann, ja, manchmal sagt der Herr Sachen so, die er vorhat oder Dinge, die kommen werden und dann sagt man so, guckt man so vielleicht auf das, wo man jetzt steht und denkt, ja Herr, das, ich weiß, das sind deine Pläne und danke und ich weiß, du bringst es zustande. Und vorhin im Lobpreis hat der Herr zu mir gesagt, nein, ich will es jetzt tun. Und ich bin ganz ehrlich zu euch. Mein erster Gedanke war, ja, aber Herr, schau dir doch die Leute an. Oder besser gesagt, nicht die, die hier sind, sondern vor allem, schau doch, wie bereit dein Leib ist, wenn ich nur unsere Gemeinde sehe. Und versteht das nicht als Vorwurf für euch, weil ihr seid treu, ihr seid da, ihr seid hingegeben. Aber als Pastor sieht man ja alle. Da weiß man ja, wer alles eigentlich zur Herde dazugehört. Und dann hat der Herr gesagt, ich will es jetzt tun. Ich tue es jetzt, weil ich es tue. Und wer mitgeht, geht mit. Und wer dabei ist, ist dabei. Und wer es erfassen kann, der erfasse es. Und wer es nehmen kann, der nehme es und laufe damit und sei gesegnet. Das ist Gottes Plan. Der Herr hat gesagt, er will eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Denn in der Verfassung, in der seine Braut im Moment ist, kann sie nicht heiraten. Die Braut ist im Moment, wenn ich es mal vergleiche, du könntest fast sagen, auf der einen Seite in einer Magersucht, in einer Diät, aber nicht in einer Diät, die sie schöner macht, sondern in einer Diät, wo sie mehr Runzeln und mehr Falten kriegt als vielleicht je zuvor. Da werden mehr Anwendungen und Packungen und Zeug gemacht, was schadet, als was wirklich aus der Braut das macht, was der Bräutigam sehen möchte. Und der Herr hat mir gesagt, ich möchte eine Braut haben, die schön ist. Ich möchte eine Braut haben, die strahlt. Und meine Braut besteht aus den Leuten, was jetzt die Nationen betrifft, die das sein möchten. Im Jesaja gibt es so eine Stelle, wo der Herr sagt, dass durch Jesaja, dass er den ganzen Tag einem Volk hinterher rennt, das widerspenstig ist und nichts mit ihm zu tun haben will. Und manchmal ist es so, dass man als jemand, und ich denke, es wird einigen von euch auch so gehen, als jemand von den Treuen, die immer da sind, die immer mitmachen, die ihr letztes Hemd für den Herrn geben und immer dabei sind, dass man als so jemand sagt, Herr, wie lange noch? Wie lange noch? So wie vielleicht das Volk Israel, die Kinder, die Jugendlichen zu Josua und Kaleb gesagt haben, wie lange latschen wir hier noch in dieser Wüste rum? Wie lange geht das noch? Ich meine, wir haben ein verheißenes Land, ihr wart dort, ihr habt sogar gesagt, das ist gut und wir können das einnehmen. Um Himmels Willen, auf was warten wir denn noch? Worauf warten wir noch? Und sie mussten damals warten, bis alle die, die nicht geglaubt haben, endlich gestorben waren. Und der Letzte, der eigentlich nicht mit in das verheißene Land gehen konnte, ist Mose. Und manchmal empfinde ich, dass der Leib Christi in einer ähnlichen Situation, einer ähnlichen Verfassung ist. Und dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die sagen, Herr, wie lange noch? Wie lange warten wir noch auf die Erweckung? Wie lange warten wir noch auf eine Ausgießung deines Heiligen Geistes? Dass wir voll Heiligen Geistes sind in allem, was wir tun. Dass Zeichen und Wunder durch unsere Hände geschehen. Dass wir voll mit dem Wort Gottes sind. Herr, wie lange muss ich noch darauf warten? Und der Herr hat mir vorhin gesagt, ich werde es tun. Und ich tue es mit denen, die bereit sind. Und wisst ihr, was mir im nächsten Moment klar geworden ist? Im nächsten Moment ist mir klar geworden, ich warte eigentlich nicht auf den Herrn, sondern der Herr wartet auf mich. Weil der Herr kann seinen Geist nicht in ein Gefäß ausgießen, das nicht vorbereitet ist dafür. Und er wird das auch nicht tun. Ja, Schaffhausen ist ein Weinkanton. Und kein Winzer dieser Region oder irgendeiner Region wird seinen guten Wein in die unausgewaschenen, dreckigen, möglicherweise noch halbvollen Flaschen irgendwelches alten Weines vom Vorjahr oder von weiß ich wann reinfüllen. Niemand wird das tun. Niemand, das wird kein Winzer tun. Und wenn du Honig machst, dann wirst du den frischen Honig nicht in Gläser reinfüllen, wo noch alter Honig drin ist, der aber durch das Hineintauchen mit dem Messer, an dem noch Butter war oder Brotkrümel oder irgendetwas, verunreinigt ist. Weil wisst ihr, Honig kann man 100 Jahre lagern. Honig wird nicht schlecht. Honig hat eine Konsistenz, die beständig ist. Warum wird Honig manchmal schlecht? Weil noch Butter am Messer ist, mit dem man reintunkt oder Brotkrümel reinfallen, weil Verunreinigungen hineinkommen. Und in einen solchen Honig, der verunreinigt ist, wirst du, in ein solches Glas, wirst du nicht den frischen Honig hineinfüllen. Warum? Weil die Gefahr besteht, dass relativ schnell die Keime, das, was sich da an Eigenleben, sage ich mal, gebildet hat, den frischen Honig verunreinigt. Und ich glaube, das ist, was der Herr auch über jeden Einzelnen von uns sagt. Und jetzt komme ich vom Leib Christi zu dir und zu mir. Weil das ist der entscheidende Punkt. Die Erweckung, nach der du dich sehnst, die kann heute Morgen anfangen. Die kann heute Morgen anfangen bei dir. Wenn du bereit bist, dich auf das vorzubereiten. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann jetzt nur für mich reden. Was ich erlebe ist, und das ist, was der Herr mir gesagt hat, es hat bereits begonnen. Was ich erlebe ist, dass ich seit 5 Wochen, also heute war der 5. Sonntag seitdem, dass ich hier vorne stehe und es spielt keine Rolle, ob ich eine große Besetzung habe oder eine kleine Besetzung. Es spielt keine Rolle, ob viele Leute da sind oder wenig Leute da sind. Es spielt keine Rolle, ob Motivation da ist oder nicht, sondern ich stehe hier und ich fange an, den Herrn zu preisen und ich sehe, dass die Gegenwart Gottes kommt, jeden Sonntag wieder. Und ich, für mich, habe mich entschieden, ich werde nie wieder aus dem rausgehen. Und ich kann es euch sagen, also ich weiß nicht, wie es euch im Lobpreis geht, ich habe hier vorne eine wunderbare Zeit. Ich genieße das. Ich denke nicht mal mehr drüber nach, wenn ich falsch oder schief gesungen habe. Sondern ich genieße einfach die Gegenwart des Herrn. Warum? Weil ich ihn erlebe. Und dem ist ein Prozess vorausgegangen. Und ich möchte euch in diesen Prozess mit hineinnehmen. Der Prozess heißt nämlich, ich lebe nicht mehr mein Leben, ich lebe nicht mehr meine Pläne, meine Vorstellungen, meine Wünsche und gehe mit dem zum Herrn und sage, Herr, segne das bitte, was der Herr ja auch zu einem gewissen Teil tut. Sondern ich habe angefangen, dem Herrn zu sagen, Herr, ich will nichts mehr tun, was nicht dein Plan ist. Und das ist relativ radikal. Und natürlich ist es so, dass man das im Alltag manchmal schnell wieder vergisst. Aber im Laufe der Jahre hat der Herr mich trainiert, während des Tages anzufangen, Dinge zu hinterfragen, zu schauen, bin ich noch im Richtigen? Versteht mich richtig? Es geht nicht darum, kann fast die Gedanken von Einzelnen lesen. Ja, du arbeitest ja nicht. Du musst ja nicht zur Arbeit gehen. Nein, ich weiß, Pastoren arbeiten nicht. Pastoren schlagen die Zeit tot und warten, wann endlich Sonntag ist, dass sie endlich mal alles sagen können, was sie schon immer sagen wollten. Ich lade euch gerne ein, mal einen Tag mit zu verbringen, mit einem Pastor zu verbringen. Also, meine Tür steht euch gerne offen. Der Tag fängt um 5.50 Uhr am Morgen an und endet im Durchschnitt gegen 20 Uhr. Manchmal, je nachdem, wenn Abendveranstaltungen sind in der Gemeinde, auch später, kann auch manchmal aus anderen Gründen noch länger gehen. Aber ihr seid herzlich eingeladen, weil es geht nicht darum, ob ich eine feste Arbeit habe, ob ich an einen bestimmten Ort gehe, wo ich arbeite, ob ich in freier Zeiteinteilung arbeite oder ob ich fix 8,5 Stunden aneinander arbeite oder wie auch immer. Um das geht's nicht, sondern es geht darum, wo ich in meinem Innenleben hin orientiert bin. Wonach richte ich mich aus? Und wir alle haben neben den 8, wenn man jetzt mal sagt 8 3/4 oder wie viele Stunden man arbeitet, wenn man jetzt irgendwo in einem Angestelltenverhältnis ist, neben dem haben wir alle nochmal etwa 15 Stunden Zeit, den Tag zu gestalten und Dinge zu tun, die uns zur Verfügung stehen. Weil all die Dinge, die wir jetzt haben, so wie wir jetzt leben, ist eine Folge unserer Entscheidung. Ich höre immer wieder Leute, ich habe eigentlich schon seit Ende Studium hat sich das nie ergeben, bis auf eine kurze Zeit, aber sonst hat sich nie ergeben, dass ich fest angestellt war für eine Arbeitszeit von, was weiß ich, von 8 bis 17 Uhr oder so. Sondern ich war immer in freier Zeiteinteilung. Und für Leute, die immer ins Büro gehen, hört sich das immer so an. Ah, erstmal schlafen bis um 9, frühstücken bis um 11, bisschen was machen. Ja, um 3, wenn schönes Wetter ist, machen wir Feierabend und so weiter. Nein. Wenn du in freier Zeiteinteilung selbstständig arbeitest, bedeutet das nicht, dass du ein Arbeitspensum von einer halben Stunde hast, sondern du hast genauso dieses Arbeitspensum von 8-9 Stunden. Nur, du kannst dich entscheiden, ob du die Nacht durcharbeitest, ob du morgens um 6 anfängst oder erst um 10. Aber wenn du um 10 anfängst und 9 Stunden dranhängst, dann wird's 19 Uhr. Das ist einfach ein bisschen diese Denkweise, die ich von vornherein, sage ich mal, vielleicht rausnehmen möchte oder die ich gerne von vornherein, ich möchte euch da in eine andere Richtung lenken. Weil es geht nicht darum, ob du angestellt arbeitest, ob du Hausfrau bist. Hausfrauen arbeiten ja auch nicht. Im Allgemeinen, gell, Schandi, Hausfrauen haben nichts zu tun, oder? Gell, was sollte eine Hausfrau zu tun haben? Ich meine, Ursula, was sollte man den ganzen Tag zu Hause machen, gell? Das sind immer die Vorstellungen. Man schaut zu jemand anders und sagt, ja, der. Aber ich möchte, dass du heute Morgen zu dir schaust, in dein Leben, in deine, wie du dich organisiert hast. Und in den Plan Gottes zu kommen, bedeutet nicht, so, jetzt streiche ich alles, was ich jetzt mache und fange ganz was anderes an und setze mich also morgens in mein Zimmer mit meiner Bibel und warte ab, was der Herr sagt. Das ist nicht, wie du in den Plan Gottes kommst. Ich sag's einfach mal, falls irgendjemand das gedacht hat. Man glaubt's ja fast nicht, aber es gibt doch immer wieder Leute, die sowas denken. Ich sage nicht, kündige deinen Job. Ja, ich sage nicht, es ist schlecht, dass du irgendwo angestellt bist. Im Gegenteil. Möglicherweise musst du prüfen, ist dein Job ein Teil des Planes Gottes für dein Leben? Und zwar aus 2 Gründen. Was hat Gott davon, dass er dir diesen Job gibt und erhält? Er bringt dich an den Ort, wo Menschen mit seinem Evangelium erreicht werden können, wo vielleicht außer dir kein anderer Gläubiger ist, je nachdem, wo du arbeitest. Und was hast du davon? Der Herr ist mit dir, lässt dich erfolgreich sein und du bekommst eine entsprechende Bezahlung und hast deinen Lebensunterhalt. Das Leben mit dem Herrn bedeutet nicht, ich tue nichts mehr, außer mit der Bibel mich zu beschäftigen. Ja, und ich kann euch sagen, auch zum Beispiel als Pastor zu arbeiten, da gibt's ganz viele, ganz bodenständige Aufgaben. So mancher würde sich wundern, was man in einer Gemeinde alles an Arbeiten tut. Was es da alles an Dingen zu erledigen und zu arbeiten gibt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass du anfängst, an deinem Denken zu arbeiten. Und wir haben das letzte Mal einen Segensblocker angeschaut, der auch in unserem Denken sich eingenistet hat, weil die ganzen Segensblocker nisten sich in unserem Denken ein, das, was den Plan Gottes verhindert, was den Segen Gottes verhindert, weil im Plan Gottes ist der vollkommene Segen, das nistet sich in unserem Denken ein. Und wir müssen uns entscheiden, wir müssen uns immer wieder entscheiden, wo bin ich mit meinen Gedanken, wo ist mein Denken, wo bin ich in meinem Herzen, mit was fühle ich mich an, mit was umgebe ich mich. Was denke ich über welche Situation? Wofür entscheide ich mich, was zu denken? Segensblocker, das sind die Dinger, die unsere Segen zurückhalten, die uns den Segen weghalten. Und der erste war Anstoß nehmen, sich an Dingen, an allem zu stören, am Wort Gottes, an Gott selber. Und jetzt komme ich zu einem zweiten. Und ich kann euch sagen, der dritte ist ganz einfach. Vielleicht ziehe ich mal den dritten vor. Weil der dritte so einfach ist, dass ich den eigentlich in einem Satz abgehandelt habe. Und ehrlich gesagt will ich da auch gar nicht da viel dazu sagen, weil der so simpel und so einfach ist und jeder von euch den kennt und jeder von euch mit dem zu tun hatte und jeder von euch weiß, wie ihr den überwinden kann. Also nehmen wir den dritten vorne weg. Der dritte heißt Lässigkeit, Faulheit, Bequemlichkeit. Jeder von euch weiß, was Faulheit und Bequemlichkeit ist. Und jeder von euch hat mindestens einmal in seinem Leben das schon überwinden müssen. Ja, vielleicht war es das letzte Mal bei deinem Schulabschluss, als du endlich für die Prüfung lernen musstest oder beim Lehrabschluss oder irgendwann. Aber ich sag mal, im Normalfall, wenn man sich beruflichen Herausforderungen stellt, wird auch da immer wieder das verschoben. Aber so jenseits der 30, 35, fängt man manchmal an, sich so ein bisschen so einzurichten. Alles läuft so relativ gleich. Und dann hat man plötzlich so das Gefühl, ja, das ist, wenn ich den ganzen Tag arbeite und für meine Familie da bin, dann gehört der Abend mir. Ja, und was machst du dann an dem Abend, der dir gehört? Und da wäre zum Beispiel ein Punkt, wo du über das Thema neu nachdenken kannst. Auch zum Beispiel Bequemlichkeit. Ich meine nicht nur Bequemlichkeit in die Gemeinde zu gehen, Bequemlichkeit einen Dienst zu machen. Ach weißt du, ich möchte am Sonntagmorgen nicht noch früher da sein müssen. Ich möchte mich auch gar nicht mit den Leuten rumärgern müssen. Ich möchte nicht früher kommen müssen. Ich möchte auch nicht später da bleiben und ich möchte einfach gehen. Ich möchte auch mal nur da sein und genießen. Ich hebe mir das auf, das Dasein und Genießen. Wenn ich dann mit dem Herrn zusammen bin, dann kann ich da sein und genießen. Jesus hat etwas ganz Interessantes gesagt über, wie er seine Zeit auf der Erde gesehen hat. Vielleicht in einem Vers, wo ihr gar nicht das so bewusst zum Ausdruck kommt und der auch viel, muss ich sagen, falsch ausgelegt wird. Matthäus 8, Vers 19 und 20. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und ich habe sehr viel über diesen Vers nachgedacht, weil für gewöhnlich wird dieser Vers dafür genommen, um zu zeigen, Jesus war sehr arm, der hatte nichts, der hatte nicht mal ein Dach über dem Kopf, der hatte kein Bett und so weiter. Aber wenn du das Neue Testament studierst, dann wirst du sehen, Jesus hatte ein Haus in Kapernaum, nämlich das, wo sie das Dach abgedeckt haben, als sie den Gelähmten durchgelassen haben. Ja, weil an einer Stelle sagt jemand zu ihm, Meister, wo wohnst du? Und er sagt, komm und sieh und lädt ihn ein, schaust dir an. In wessen Haus haben sie sich denn da versammelt? Schau mal nach. Jesus hatte ein Haus. Ich meine, er war Zimmermann, lag sehr nah, dass er ein Haus hatte, das er möglicherweise selber gebaut hatte, bevor er mit seinem Dienst begonnen hatte. Bis dahin, es gibt dieses wunderbare Buch von Oral Roberts, Jesus war nicht arm, heißt das. Es ist nicht mehr zu kaufen im Buchhandel, aber wenn du im Internet suchst, es gibt immer irgendwo noch ein gebrauchtes Exemplar. Ich will euch das sehr empfehlen. Bis dahin, dass bei der Kreuzigung die Wachen festgestellt haben, dass Jesus ein so kostbares Untergewand anhatte, dass man das nicht einfach teilen wollte, weil das war in einem Stück gewoben und das waren die teuersten Gewänder zu dieser Zeit, die teuersten Unterkleider. Ja, also und du findest, Jesus hatte immer Geld. Du kannst lesen, dass Judas die Kasse hatte und dass er beiseite geschafft hat für sich, sozusagen, wann immer es möglich war. Und trotzdem, offensichtlich, war immer genügend da. Weil sonst hätte es ja irgendwann mal ein Eklat gegeben, wenn die Kasse leer gewesen wäre und Jesus hätte gesagt, organisiert dies oder macht das oder macht das. Aber um das geht's gar nicht. Sondern was ist hier eigentlich gemeint? Gemeint ist hier eigentlich, und das ist die Gesinnung, die Jesus hatte und die wir auch haben sollten. Die Füchse haben Gruben. Also die Füchse sind ein Teil dieser Erde und die leben auf dieser Erde und die gehören hierher und die haben ihren Ort, wo sie sich wohlfühlen. Und die Vögel haben ihre Nester. Die haben ihren Ort, wo sie sich wohlfühlen. Aber wenn du von oben geboren bist, wenn du aus dem Geist geboren bist, wenn du voll bist mit Heiligen Geist, wenn du zu Gott gehörst, wenn du zwar in dieser Welt bist, aber nicht von dieser Welt, dann gibt es keinen einzigen Ort auf dieser Welt, den du in dieser Welt im Natürlichen siehst, wo du dich entspannen und ausruhen und nur mal sein kannst. Diesen Ort gibt es nicht im Natürlichen. Wisst ihr, manchmal versuchen Leute exzessiv, das ganze Jahr lang bereiten sie sich vor, sich im Urlaub zu erholen. Die Leute kommen aus dem Urlaub gestresster wieder als, warum? Und ich rede jetzt von Christen. Ich rede von Christen. Ich kenne Christen, die immer wieder davon reden, oh, jetzt muss ich mal was für mich tun. Jetzt muss ich mir mal was Gutes tun. Und ich denke dann immer, dann tu's und dann ist es wieder gut. Aber sie werden nie fertig, weil ihre Seele nie gesättigt wird. Und dein von neuem geborener Geist wird nicht gesättigt und deine erneuerte Seele wird nicht gesättigt durch irgendetwas in dieser natürlichen Welt. Du kannst Häuser aufhäufen, du kannst Geld aufhäufen, du kannst Beziehungen haben, du kannst alles ausprobieren in dieser Welt. Und du wirst nichts finden, was deinen wiedergeborenen Geist befriedigt. Und das meint Jesus hier. Also fang gar nicht an zu suchen. Wir haben einen natürlichen Körper und es ist völlig normal, dass wir den ausruhen. Und das meine ich auch nicht. Sondern ich rede von deiner Seele. Ich rede von den guten Gefühlen. Ich rede von dem, wo du dich zu Hause fühlst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich entspannst. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe manchmal Mühe, mich im natürlichen Bereich zu entspannen. Wir haben manchmal, sind wir so, es gibt ja diese Bäder so, wo man dann so alle möglichen Whirlpools und Zeugs und alles hat und Salzbad und sonst was alles, ja, wo man sich entspannen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht könnte ich mich dort entspannen, wenn ich ganz alleine wäre, aber ich bin eben nicht ganz alleine. Ich bin eben in der Welt und ich bin immer an jeder Stelle mit den Herausforderungen und den gefallenen Teilen der Welt konfrontiert. Und selbst wenn ich aus meinem Fenster schaue und eigentlich meinen Garten sehe, wo ich sage, wow, da blühen schön Blumen und alles, bin ich mit einer gefallenen Schöpfung konfrontiert. Ja, mit Katzen, die Blumenzwiebeln rauswühlen und Menschen, die eigentlich dahinter stehen und nicht wissen, dass Katzen Wildtiere sind und nicht unbedingt in eine Stadt gehören, in einer Wohnung gehalten gehören und so weiter. Oder Hunde, die einfach in den Garten reinlaufen, weil der Zaun vielleicht nicht hoch genug ist oder irgendwo eine kleine Lücke hat und ihre Hinterlassenschaft dort lassen und so weiter. Das ist mein Paradies. Ich arbeite in diesem Garten, dass ich es dort schön habe. Da kann ich mich nicht erholen, da kann ich mich nicht entspannen. Und all diese Dinge, egal wo ich hinschaue, ich könnte in die Karibik, ich könnte sonst wohin gehen. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, wo du deinen Geist hinlegen kannst und er entspannt sich. Und das ist etwas, was viele Christen nicht verstanden haben. Und jetzt kommt meine Überleitung. Das ist nämlich der Grenzpunkt. Der Fleiß ist das, womit du da hinkommst, die richtige Gesinnung zu bekommen. Und der größte Segensblocker nach dem und neben dem Anstoß nehmen, ich denke, die sind vielleicht ungefähr gleich groß, ist der, eine weltliche Gesinnung zu haben. Und damit sind wir alle mehr oder weniger stark konfrontiert. Was bedeutet eine weltliche Gesinnung? Wenn das, was ich jetzt hier über diesen Bibelvers gesagt habe, dass das deine Berufung ist, nichts zu haben, wo du dein Haupt hinlegst, dich nicht an den Dingen dieser Welt, sage ich mal, zu erfreuen und das zu genießen und dich da zu entspannen. Wenn das einen gewissen Anstoß in dir auslöst, dann kannst du an der Ecke anfangen zu arbeiten und dein Denken zu erneuern. Das heißt nicht, dass wir nicht Spaß haben in dieser Welt. Ich habe mal was Interessantes gehört und das ist auch, wenn ich jetzt so, ich mit meinen Kindern darüber rede, was können wir mitmachen als Christen? Was kann ich meinen Kindern erlauben mitzumachen? Der Jeremy war kürzlich zum Geburtstag eingeladen und bei einem Schulkollegen und dann hat er gesagt, ja, die gucken da so einen Film und dann haben wir uns den Trailer im Internet angeguckt und ja, also in unserem Hause würde es so einen Film nicht zu sehen geben. Der war zwar ab 12 Jahre, aber ich war nicht der Meinung, dass der schon geeignet war für 12-Jährige. Spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist man dann so hin und her gerissen. Einerseits, klar, ich kann nicht jetzt hier einen Berg christliche Kollegen herzaubern. Ich kann nicht eine Infrastruktur schaffen, sodass unsere Kinder rein in einem christlichen Umfeld sind. Und andererseits, sie müssen auch lernen, mit den Dingen umzugehen, weil sie leben in dieser Welt. Ich kann sie auch nicht in Watte einpacken. Sie leben in dieser Welt und wir leben in einem Teil der Welt, wo echtes Christentum sehr, sehr, sehr vereinzelt zu finden ist. Ja, wir haben nicht in dem Sinne eine christliche Kultur, aber wir wollen unsere Kinder trotzdem gut großziehen. Also habe ich ihm gesagt, hör zu, wenn du den Film schaust, das Augen, die kann man zumachen, man kann wegschauen. Und bei jeder Sache überleg dir einfach, kann ich das mit Jesus tun? Und das solltest du für deinen Alltag tun. Dass du anfängst, du machst den Fernseher an und stellst dir vor, Jesus sitzt neben dir auf dem Sofa. Und ich sag dir, was passiert. Ich kann es dir jetzt schon sagen, was passiert. Am Anfang denkst du, oh ja, den Film würde bestimmt Jesus mitgucken. Und dann kommt die entsprechende Szene und dann würdest du denken, oh Jesus, schnell die Augen zu halten. Das ist so menschlich, wie wir dann denken, ja, so. Wir müssten dann dafür sorgen, dass Jesus sich nicht unwohl fühlt. Jesus wusste schon vorher, dass diese Szene in diesem Film ist. Und wenn du ihn gefragt hättest, hätte er dir vielleicht eine bessere Idee gegeben. Wir glauben immer, wir sind doch so christlich in unserer Gesinnung. Ich lese doch die Bibel. Ich tue doch alles. Aber es gibt noch einiges mehr zu tun. Dem Geist mehr Raum zu geben. An dieser Gesinnung zu arbeiten. Im 2. Petrus 2, Vers 10, das wollen wir uns als nächstes anschauen, hat Petrus und der Petrus, die Petrusbriefe sind an die Gemeinde, an die Gläubigen geschrieben. Hat Petrus genau dieses Problem beschrieben. Er hat nämlich beschrieben, dass in den Gemeinden eine Verweltlichung stattfindet. Dass in den Gemeinden eine Anpassung an das Weltliche stattfindet. Weil wir können es nicht so extrem übertreiben. Du kannst doch nicht dein Kind jeden Kinofilm ausreden, wo irgendwas zu sehen ist, was vielleicht jetzt Jesus nicht gefallen würde. Doch, ich kann das. Und ich will das und ich tue das. Und ich sage euch warum. Ich sage euch warum. Weil ich Verantwortung habe für diese Kinder, solange bis sie selber entscheiden können. Wenn sie 18 sind, dann können sie selber entscheiden, in welchen Film sie gehen oder nicht. Aber bis dahin werde ich diesen Samen reinsäen. Denn ich weiß, dass die Gesinnung des Fleisches tot ist. Ja, im Galater 6, wir schauen es nachher noch an. Alles, wo du im Fleisch, im Natürlichen, in der sichtbaren Welt, das ist alles ersetzbar. Das Fleisch, die natürliche Welt, die sichtbare Welt, wo du im Menschlichen, könnte man es auch nennen, versuchst, Dinge zu tun. Überall da besteht die Gefahr, dass das Resultat Tod ist, Verderben ist. Und wir haben so eine Trennung irgendwie gemacht zwischen das Fromme und das Normale. So, das Religiöse, das Wort Gottes und das, was normal ist. Ja, am Sonntag im Gottesdienst, ich weiß genau, wie ich aussehen muss. Ich weiß genau, wie ich hier reinkommen muss. Ich weiß, was ich anziehen muss. Ich weiß, wie ich Hallo sagen muss. Ich weiß, was ich mir nicht anmerken lassen darf. Und so weiter und so weiter. Da nicht auffallen, das richtig und so weiter. Schön abtauchen und so. Aber weißt du was, wenn du so denkst, dann bist du voll drin in einer weltlichen Gesinnung und am Sonntagmorgen setzt du ein christliches Mützchen auf und sagst so, jetzt komme ich in die Gemeinde. Und das Schlimme ist, für mich ist das Schlimme dran, zu wissen, dass es dir unter der Woche mit dem nicht gut geht. Das Schlimme ist, dass es unter der Woche eben nicht funktioniert. Wisst ihr, für mich ist es gar nicht schlimm. Wegen mir könnte hier jeder mit einer Maske sitzen. Wegen mir müsste niemand im Lobpreis mitsingen. Wegen mir müsste niemand irgendetwas tun, seinen Zehnten geben oder irgendetwas tun. Weil es ist nicht wegen mir oder wegen Manfred. sondern du tust es, weil du eine Berufung hast. Und weil du weißt, es gibt keinen anderen Weg. So wie wir es gesungen haben, es gibt keinen anderen Namen als Jesus. Und es gibt keinen anderen Weg als den, den das Wort Gottes zeigt. Und wenn ich in bestimmten Bereichen noch nicht die Resultate habe, die ich gerne haben möchte, dann hängt das damit zusammen, dass ich noch nicht tief genug gegraben habe, denn die Resultate sind da drin und ich werde mir die rausholen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich die habe. Das ist die richtige Reaktion. Das ist eine geistliche Gesinnung. Dass du sagst, und ich bleibe da dran. Das, was Manfred vorhin gesagt hat, der Vers davor steht nämlich, wirf deine Zuversicht nicht weg. Hebräer 10, Vers 35. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Lass das nicht dahin fahren, nur weil es vielleicht noch nicht geklappt hat, nur weil Dinge noch nicht sich so entwickelt haben oder weil es im Moment so aussieht, als ob es immer schlimmer wird. Die Dodo hat mir gestern das Zeugnis auch schon erzählt. Und sie hat erzählt, am Anfang von der Lebe-Jetzt-Gruppe haben sie für sie gebetet. Und sie hat gesagt, danach war es noch schlimmer. Und dann haben ihr die Leute sogar angeboten, wir brechen jetzt ab. Und manchmal sieht so aus, wenn du reingehst in Dinge mit dem Wort Gottes, als ob es noch schlimmer wird. Aber das zeigt nur, wie viel Weltlichkeit da noch aufgewühlt wird und wie viel da noch ist, was eigentlich dem Wort Gottes entgegensteht. Denn das sind Gedankenfestungen, in die wir geprägt sind. Gedankenfestungen, die uns hindern, das zu sehen, was Gott für uns hat, weil wir nur immer das sehen, was wir wollen und was wir uns vorstellen können oder wo uns sogar andere gesagt haben, wir müssen das haben. Denn überprüfe mal dein Wertesystem und vergleiche es vielleicht mal mit dem Wertesystem deiner Eltern oder der Leute, die dich erzogen und geprägt haben. Und du wirst feststellen, in großen Teilen stimmt es mit ihrem Wertesystem überein. Es ist möglicherweise gar nicht deins, sondern man hat einfach Dinge übernommen. Und das ist nicht unbedingt immer der richtige Weg. Je nachdem, du musst die Gedankenfestungen, die man hat, die Überzeugung, die muss man überprüfen mit Hilfe des Wortes Gottes. Und zur Verweltlichung in der Gemeinde gehört zum Beispiel auch, dass alles okay ist, dass alles akzeptiert ist. Ja, dass man akzeptiert, ja, die leben halt jetzt zusammen, ohne dass sie geheiratet haben. Ja, das machen jetzt viele. Das ist doch okay. Nein, das ist nicht okay in Gottes Augen. Weil in Gottes Augen bedeutet, ein Mann schläft mit einer Frau, sie haben einen Bund fürs Leben geschlossen. Das bedeutet, in den Augen Gottes, du kannst einfach nicht sagen, ich bin ein reines Gefäß vor dem Herrn, aber in dem Bereich mache ich, wie ich es für richtig halte. Und in dem Bereich mache ich, wie ich für richtig halte. Und das mache ich aber so. Und natürlich ist die Veränderung, der Prozess dieser Veränderung ein Prozess. Und natürlich kann es dauern, bis du bestimmte alte Angewohnheiten überwunden hast. Aber das ist für den Herrn kein Problem. Ich kann nicht sagen, ich habe anderthalb Jahre gebraucht. Anderthalb Jahre, bis ich mit Rauchen aufgehört habe. Ich weiß nicht, 30, 50 oder wie viele Male habe ich meine sämtlichen Zigaretten zerbröselt und alles das Klo runtergespült. Das ist der einzige Weg, das zu vernichten. Sonst hätte ich es irgendwo wieder ausgegraben. Und wie oft bin ich mitten in der Nacht zum Bahnhof oder irgendwo, wo ich wusste, es gibt einen Kiosk oder habe Nachbarn rausgeklingelt, weil ich eine Zigarette brauchte, dringend. Es gab schon Leute, die waren schon vorbereitet auf dieses Event. Anderthalb Jahre, aber ich wusste, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ich muss irgendwie aus dieser Gedankenfestung rauskommen. Und dann kam der entscheidende Hinweis, könnte ich sagen, vom Heiligen Geist. Nämlich, versuche nicht, die Dinge an sich, die Symptome zu verändern, sondern fang an, dich mit dem Wort Gottes zu füllen. Fang an, dich mit dem Wort Gottes zu füllen. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo du weißt, du hast die Autorität, zu dir selber zu sprechen und im Namen Jesu, ich schaffe das, ich brauche die Zigarette nicht. Aber nimm dir die Zeit im Wort und da kommt wieder das mit der Faulheit ins Spiel. Du kannst nicht einfach nichts machen, nicht das Wort studieren, nicht dich drüber ärgern, wieso reitet die jetzt schon wieder auf dem Rauchen rum? Haben sie wieder nichts anderes, auf dem sie rumreiten können? Oh, ich habe noch eine Menge, hätte noch eine Menge, worauf ich rumreiten kann. Aber es geht gar nicht um das. Ich möchte euch einfach vor Augen führen, es geht um dich und um die ganz praktischen Alltagsdinge. Um das geht's dem Herrn. Es geht nicht darum, dass du ein Prediger wirst und dich auf den frohen Marktplatz stellst und eine große Predigt hältst, sondern es geht darum, dass dein Leben, dein Denken gefüllt ist mit dem Wort Gottes, dass du darüber nachdenkst, Tag und Nacht, dass dein erster Gedanke ist, was sagt das Wort dazu? Ja, dein Wasserhahn tropft und dein erster Gedanke ist, was sagt das Wort dazu? Nicht, oh, da muss ich den Klempner holen. Du hast irgendwelche, du spürst irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Symptome und dein erster Gedanke ist, oh nein, jetzt sind gerade Ferien und Doktor sowieso ist jetzt gerade in den Sportferien. Wie mache ich das jetzt? Wen rufe ich jetzt an? Sondern dein erster Gedanke ist, was sagt das Wort dazu? Und wenn irgendeine Situation zu entscheiden ist, wenn du gesegnet bist, dann ist nicht dein erster Gedanke, ja, das habe ich mir jetzt verdient, sondern was sagt das Wort dazu? Wofür bist du gesegnet? Um ein Segen zu sein. Also legst du von deinem Segen zuerst den Teil weg, wo du ein Segen für andere bist. Weil sonst ist der Segen nämlich ganz schnell, sage ich mal, aufgezehrt. Und wir haben vergessen, dass wir ja von dem Segen eigentlich auch noch ein Segen sein wollten. Und in jedem Lebensbereich in dieses Denken reinzukommen. Und das ist ein echtes, reales Problem. Und du merkst es auch, das Wort Sünde wird in wenigen Gemeinden nur noch in der Predigt erwähnt. Versteht mich richtig. Ich weiß, dass es sicherlich Zeiten gab, wo Prediger hingegangen sind und auf Leute mit Fingern gezeigt haben und gesagt haben, du hast gesündigt und dies und jenes. Also ich sag's euch ganz ehrlich. Wenn irgendjemand euch erzählt, dass ich das mal zu jemandem gesagt hätte, oder der Manfred, schickt die Person zu mir. Ich möchte die Person sehen. Ich möchte die von Angesicht zu Angesicht sehen und möchte, dass sie mir in die Augen schaut und dann sagt, du hast das zu mir gesagt. Du hast zu mir gesagt, dass ich gesündigt habe. Ich kann aber nichts dafür, wenn ich hier predige und der Heilige Geist redet zu dir über deine Sünde. Und das tut er. Verstehst du, ich weiß gar nicht, was du gesündigt hast. Und ehrlich, es interessiert mich auch nicht, weil ich genügend zu tun habe, mich um meine Angelegenheiten diesbezüglich zu kümmern. Aber du musst offen sein, dass der Heilige Geist zu dir redet. Lass ihn reden. Aber behaupte dann nicht, dass ich es war. 2. Petrus 2 und ich fange an im Vers 10. Und habt immer im Hinterkopf, es geht um Leute, die in die Gemeinde auch gehen. Vor allem aber die, welche sich in ihrer Begierde beflecken, indem sie hinter Fleisch hergehen und Herrschaften verachten. Dreiste, Eigensinnige, die sich nicht davor scheuen, Herrlichkeiten zu lästern, wohingegen Engel, die an Stärke und Kraft größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie vor den Herrn tragen. Diese aber wie unvernünftige Tiere, die der Natur gemäß zum Gefangenwerden und Umkommen geboren sind, lästern über das, was sie nicht kennen und nicht verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie viele Leute habe ich schon nicht vor mir, nicht vor Manfred, aber vor anderen, die es vielleicht eigentlich nicht wirklich verstehen, lästern hören beziehungsweise erfahren oder wieder erzählt bekommen, dass sie lästern über Dinge, die in Predigten gesagt werden. Und du solltest vorsichtig sein, dass du nicht jemand bist, der über etwas lästert, was er einfach im Moment nicht versteht. Es sind die Dinge Gottes, über die gepredigt wird. Und werden in ihrem Verderben gänzlich zugrunde gerichtet werden und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie, und jetzt sind die Leute charakterisiert. Und da finde ich, wir sollten uns mit dem auseinandersetzen. Sie, die es für ein Vergnügen halten, den Tag, und ich finde jetzt die Übersetzung von Manfred genial, die den Tag in Luxus verwöhnter Untätigkeit zu verbringen. Ja, also Moment, was steht hier? Schwelgereien, Festessen. Betrügereien, Schwelgereien. Ja doch, sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, so ist es hier übersetzt. Solche Leute, die es für ein Vergnügen halten, den Tag in Luxus verwöhnter Untätigkeit zu verbringen. Und das ist, was im Moment, wenn ich die Medien anmache, Fernsehen, Internet oder was auch immer, das Credo ist, den besten Tag, den du verbringen kannst, kannst du im Luxus für dich selbst verbringen. Alles andere, was du sonst machst, Arbeit und so weiter, dient nur dazu, in deinem eigenen Egoismus dann viel Raum zu geben. Das ist die Botschaft, die die Medien um uns herum geben. Täglich, stündlich, minütlich, jede Sekunde. Und wann immer du dich dem aussetzt. Jede Fernsehwerbung, jede Internetwerbung ist darauf abgezielt, dir das zu suggerieren. Mach's dir schön, es geht nur um dich, es geht nur darum, dass du dich gut fühlst. Und genau das, der Tag ist dazu da, dass du ihn in Luxus und Untätigkeit verbringst. Und wir müssen uns das bewusst machen, wir sind alle in der Gefahr, uns dem hinzugeben. Warum? Weil es einen Landeplatz in unserem Fleisch gibt. Und wenn du nicht lernst, dein Fleisch in Unterordnung zu halten, und das fängt da an, wo du am Morgen früh aufstehst, um Zeit zum Gebet zu haben. Und zwar so früh, dass du noch vor den anderen Aktivitäten des Tages Zeit mit dem Herrn verbringen kannst. Für gewöhnlich, wenn ich das sage, kommt hinterher mindestens eine Person zu mir und sagt, ja, aber was, meist ist nicht die Person selber, die das betrifft, was ist mit den Krankenschwestern, wenn die um 5 mit der Frühschicht anfangen? Wisst ihr, ich kenne einige Krankenschwestern, die gut mit dem Herrn laufen und die dieses Problem für sich gelöst haben. Wenn du das Problem nicht hast, dann sprich doch nicht für andere. Denk doch nicht für andere. Nimm doch deinen Tagesablauf. Wisst ihr, ich kenne solche und solche. Ich kenne Krankenschwestern, die sagen, wenn ich um 5 Frühdienst habe, dann stehe ich um 4 auf und mache noch Zeit mit dem Herrn. Und ich kenne Krankenschwestern, die sagen, ich genieße es, wenn ich dann von der Arbeit heimkomme, nehme ich mir erstmal ausgiebig Zeit mit dem Herrn. In dieser speziellen Situation. Aber die wenigsten von uns fangen ja morgens um 5 an zu arbeiten. Also bleib doch bei dir, bleib doch bei deiner Sache, bleib doch bei deinem Wecker. Und dann geht's weiter. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Täuschungen schwelgen, werden sie mit euch Festessen halten. Das sagt eindeutig, Menschen mit dieser Gesinnung sind in der Gemeinde. Und ich versteht mich richtig, wenn das so hier steht, dann müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Jeder mit sich selber. Sie haben Augen, die in jeder Frau eine Gelegenheit zum Ehebruch sehen. Jeder Christ ist eingeladen, Mann wie Frau, über seinen Körper zu herrschen, wenn er in die Gemeinde kommt. Und wenn er verliebte Blicke aussenden möchte, dann bitte bei seinem eigenen Ehepartner oder zum Herrn, da darf man immer verliebte Blicke hinsenden. Wisst ihr, die Dinge machen vor der Gemeinde nicht Halt, nur weil wir nicht vielleicht immer darüber predigen. Und der Herr hat mir gesagt, das sind die Dinge, die der Erweckung, die ein jeder persönlich erleben kann, entgegenstehen. Du kannst nicht in Gedanken dir vorstellen, oh, wie wäre das, wenn ich die Frau hätte oder wenn ich mit dem Mann zusammen wäre oder wieso ist der eigentlich mit der komischen Frau verheiratet, ich wäre viel die bessere Frau für den und all das. Es sind ja nur meine Gedanken. Ich sag's ja niemandem, ich spreche es ja nicht aus, ich denk's ja nur mal. Nein, du kannst sowas nicht denken und denken, dass du ein Gefäß bist, das rein ist für die Dinge Gottes. Jesus hat gesagt, wer eine andere Frau nur anschaut, sie zu begehren. Der hat noch nicht mal den Mund aufgemacht und irgendwas gesagt. Hat schon den Ehebruch begangen. Und das sind unsere persönlichen Kampffelder. Und hier geht's noch weiter. Sie sind rast und ruhelos, was die Sünde betrifft, indem sie ungefestigte Seelen ködern. Ich denke jetzt bei diesem Teil nicht unbedingt an Ehebruch. Die wenigsten Leute werden sagen, komm Shani, lass uns mal darüber reden, welche Männer uns besser gefallen als unsere eigenen. Ich glaube, das ist nicht das, wo wir andere irgendwie dazu verführen. Sondern das ist der Punkt wieder, oh, hast du das mitgekriegt? Hast du das mitgekriegt? Pastor Manfred und seine Frau, hast du gesehen? Die haben auch manchmal Auseinandersetzungen. Hast du gesehen, wie der die angeguckt hat? Oh, der war gar nicht zufrieden mit ihrer Predigt. Hast du gesehen, wie er, siehste, und ich hätte nämlich, das hätte ich nämlich auch nicht gesagt. Und so wie der geschaut hat, eine rast- und ruhelose Seele. Deine eigene Seele ist nicht in Ruhe mit dem Herrn, sondern sie ist rastlos. Warum? Weil sie nicht da ist, wo sie hingehört, nämlich in den himmlischen Welten mit Christus, mit den Dingen Gottes beschäftigt. Und darum ist sie hier unten auf der Erde und sucht, wo sie was findet. Sie haben ein in Habgier geübtes Herz. Ich sage nur einen Satz dazu, heute ist 10. Sonntag, vielleicht wären es auch 2. Ein in Habgier geübtes Herz. Ich kann dir sagen, alle unsere Herzen, ich sage uns, ihr hört das, ja, uns, alle unsere Herzen, wir sind alle in Habgier trainiert. Und auch eine besondere Sparsamkeit oder ich nenne es Geiz, ist eine Form von Habgier, eine versteckte Form von Habgier. Wenn du nicht die Freiheit hast, ohne mit der Wimper zu zucken und mit einem freudigen Herz 10% deines Einkommens in die Gemeinde zu geben, dann hast du ein Problem mit Habgier. Wenn du nicht die Freiheit hast, zu sagen, ach weißt du, ich trinke ja sonst im Manor einen Kaffee, wenn ich in der Stadt bin, also trinke ich doch auch in der Gemeinde einen Kaffee, wenn ich in der Gemeinde bin, segne ich doch auch die Gemeinde. Oder wenn du nicht die Freiheit hast, zu sagen, ach, es ist egal, vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal wieder eine CD geschenkt, aber jetzt kaufe ich mir einfach die CDs, weil ich will die Predigten haben und abgesehen davon segne ich darüber hinaus noch die Gemeinde, sodass mehr Werke Gottes getan werden können in dieser Stadt. Wenn du diese Freiheit nicht hast, hast du ein Problem mit Habgier und alles andere musst du mit dem Herrn besprechen. Amen zu diesem Thema. Und jetzt wird zusammengefasst im Vers 15, sie sind vom geraden Weg abgekommen, haben sich in die Irre führen lassen und sind blindlings den Weg Bileams, des Sohnes Bosors, oder in manchen Übersetzungen heißt es auch Beors, nachgefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber einen scharfen Verweis seiner Gesetzesübertretung bekam. Ein stimmloser Esel ließ sich mit menschlicher Stimme vernehmen und wehrte dem Irrsinn des Propheten. Und ich möchte ganz kurz diesen Bileam mit euch anschauen. Ich kann mich erinnern, viele Jahre habe ich mich immer gefragt, was ist denn mit diesem Bileam? Ich habe das wie irgendwie gar nicht verstanden. Bileam war eigentlich ein Mann Gottes, ein Prophet, also jemand, der Gottes Stimme hören konnte, was zu den Zeiten des Alten Testaments sehr selten war. Das waren nur einige wenige Auserwählte. Im Neuen Testament, jeder von uns hat das Potenzial, ein Bileam zu sein, weil jeder von uns hat den Heiligen Geist und die Fähigkeit, den Herrn zu sehen. Ihr versteht richtig, wie ich das meine, natürlich im Geist. Und Bileam kam also ein König, Balak hieß der, ein Moabiter, König, kam. Und der hat rausgefunden, also dieser Bileam, das ist einer von diesen Propheten, von diesem Gott, von dem Volk Israel, die hier unser Land eigentlich eins nach dem anderen einkassieren. Und wenn ich jetzt diesen Propheten, wenn ich den jetzt dazu bringen kann, mit Geld, mit allem, und ich werde den überschütten, wenn ich den dazu bringen kann, das Volk Israel zu verfluchen, dann können die nämlich nichts mehr tun. Und genau das macht er. Also ihr könnt das zu Hause alles lesen, ich fasse das ein bisschen zusammen. Das sind mehrere Kapitel, 4. Mose, es geht los eigentlich im Kapitel 22. So kannst du, wenn du die ganzen Zusammenhänge lesen willst, 22 bis 25, also bis 26, Anfang 26. So, und dieser König kommt also zu Bileam und Bileam sagt, okay, wir können das ja versuchen und er gibt ihm natürlich Geld und weiß ich alles und so, aber es gibt eine Bedingung. Ich kann über das Volk Israel nur sagen, was ich den Herrn sagen höre. Aber ich kann versuchen, ob er mir einen Fluch gibt, so ungefähr. Und Bileam fängt also an und öffnet den Mund und spricht, also er sagt hier zu dem Balak, bringt ein Brandopfer und erklärt ihm, wie die Opfer alle stattfinden müssen und so weiter. Das ist 4. Mose 23, Vers 5. Der Herr aber legte Bileam ein Wort in den Mund und sprach, kehre um zu Balak, dem König, und so sollst du reden. Und so weiter. Und dann begann der Spruch im Vers 7. Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Meine Seele sterbe den Tod der Gerechtigkeit und mein Ende soll dem ihren gleichen. Wenn ich das jetzt mal in unsere heutige Sprache übersetze, dann sagt er, also König, du hast mir gesagt, verfluche das Volk Israel. Ich will dir sagen, was ich sehe. Ich sehe, mit diesem Volk Israel ist ein Gott, der so mächtig ist, dass egal wer ihm flucht, der Fluch gar nicht ankommt. Ich kann es nur segnen, denn so zahlreich wie dieses Volk ist, möge jedes andere Volk sein und ihr Ende, so wie sie umkommen, so möchte ich auch sterben. Mit anderen Worten, ihr Ende, was sie haben, ist das, was absolut erstrebenswert ist. Mit anderen Worten, ein Fluch sollte kommen. Und was kam raus? Er war nicht in der Lage, über Israel zu fluchen. Und das Ganze passiert also mehrmals. Er ist nicht in der Lage, einen Fluch über Israel rauszubringen. Er will es, er ist motiviert. Er will es wirklich, weil er will das Geld dafür. Aber er ist nicht in der Lage. Jetzt übersetze ich das. Gott hat dich gesegnet in einem Maß und hat dich in eine Position versetzt, mit ihm in himmlischen Orten zu herrschen, mit ihm Autorität auszuüben, mit ihm zu strahlen in dieser Welt. Und es gibt niemand, der dich verfluchen kann. Niemand kann dich verfluchen und mit diesem Fluch etwas bewirken. Niemand ist dazu in der Lage, das geht nicht. Warum? Weil Gott mit dir ist. Gott ist mit dir. Ja, ich könnte jetzt die ganze Botschaft von den ersten zwei Predigten nochmal bringen. Das ist genau der Punkt. Gott ist mit dir. Gott ist so stark mit dir, dass sogar deine Feinde zugeben müssen, Gott ist mit ihm. Möge ich so leben, wie es ihm geht. Das ist, was deine Feinde maximal rausbringen. Klar, ich kann mir schon vorstellen, jetzt kommt wieder der Rückfall ins Natürliche. Ja, du hast ja keine Ahnung, was meine Arbeitskollegen sagen. Ich rede nicht vom Natürlichen. Ich rede von einem wirksamen Fluch, der gegen dich ausgesprochen werden kann. Und ich rede davon, dass jemand zum Beispiel sagt, ja, wart's nur ab, du wirst auch noch die Grippe bekommen. Du hast hier große Sprüche über Schweinegrippe, wart's ab, du wirst, wenn du noch liegst. Und dann kannst du weggehen. Es hat nichts mit dir zu tun. Und du musst nicht mal die andere Person bloßstellen oder runtermachen. Du kannst es einfach an dir vorbeigehen lassen. Und Bileam war so in dem Ding drin. Der wollte so unbedingt. Und dann hat der Herr gesagt, hey, jetzt muss ich mit Bileam reden. Ja, und ein Engel stellt sich Bileam in den Weg. Und weil Bileam so im Menschlichen, im Natürlichen drin war, hat er den Engel nicht gesehen. Und du kannst so im natürlichen Denken drin sein, dass du den Engel Gottes, der an deinem Weg steht, nicht erkennst und nicht siehst. Sein Esel hat gestoppt, sein Esel hat ihn gesehen und hat gesagt, ich kann da nicht weiterlaufen, wenn der Herr dort steht, wenn ein Engel des Herrn dort steht. Der Esel, ein stummes Lasttier. Und es ist interessant, dass es gerade ein Esel ist. Es hätte ja auch ein Pferd sein können. Die sind ja auch auf Pferden geritten. Aber interessanterweise ist es ein Esel, weil wir nämlich dem Esel noch ein besonderes Maß an Dummheit zuschreiben. Aber der Esel hat den Herrn gesehen. Warum hat Bileam den nicht gesehen? Ich kann es dir genau sagen. Weil er im Natürlichen geschaut hat. Weil er nur im Natürlichen geschaut hat. Und solange du auf dieser Ebene bleibst, und solange du nur siehst, ja, aber meine Kollegen haben das gesagt und das und mich beim Chef angeschwärzt und das und der hat das in der Gemeinde über mich gesagt und sogar die Geschwister im Herrn haben das gesagt und der war gemein zu mir und das. Du wirst nicht mal sehen, wenn der Herr dir in den Weg tritt und sagt, stopp, hör doch mal auf zu meckern die ganze Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht redet irgendwann dein Hund zu dir oder sagt deine Katze irgendwann, hör ich jetzt auf. Miau, es nervt. Ich weiß es nicht, vielleicht möglicherweise. Und dann hat dieser König, beziehungsweise es war der Gedanke oder die Idee Bileams, denn das können wir dann in der Offenbarung an einer Stelle noch lesen, da werde ich nachher noch kurz drauf eingehen. Dann hat dieser Bileam folgende Idee gehabt. Hör zu, ich kann die nicht verfluchen. Es ist unmöglich. Gott hat die gesegnet. Wir müssen die aus dem Segen Gottes rausbringen. Und wie machen wir das? Durch Sünde. Und dann kannst du lesen. Sagt er dem König, weißt du was? Schick deine hübschesten Frauen zu den Israeliten. Schick deine hübschesten Frauen hin. Die Jungen, die Knackigen. So, und was ist passiert? Das Volk Israel hat gegen das, was der Herr gesagt hat, angefangen, Unzucht zu treiben. Mit den Frauen, eben von den Moabitern aus den Heiden. Und in dem Moment ist der Segen weggegangen. Und Mose hat den Fluch wahrgenommen. Sie haben wahrgenommen, da stimmt irgendetwas nicht. Da stimmt irgendetwas nicht. Und dann ist eine Szene beschrieben. Ach, ich liebe das Alte Testament. Herzhaft und klar. Dann ist eine Szene beschrieben. Ich lese es euch vor. 4. Mose 25, Vers 5. Und wenn ihr sagt, ich wäre deutlich in meinen Worten,
Ich lese es euch vor, dann waren es nicht meine Worte. 4. Mose 25, Abvers 6. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern. Also einer aus den Heiden. Und vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Also die einen weinen, weil sie den Zorn Gottes empfinden und suchen ernsthaft den Herrn, und die anderen treiben Unzucht. Und wisst ihr, das ist genau die Situation, die wir heute in unseren Gemeinden haben. Es gibt Leute, die da sind und ernsthaft den Herrn suchen und die Gegenwart Gottes wollen. Und es gibt die anderen, die es nicht so, die es ein bisschen lockerer nehmen. Ja, ich weiß gar nicht, was haben die jetzt, was wollen die jetzt, was machen die das immer so dramatisch, die Stadt erreichen für den Herrn. Ja, ja, es wird schon, ja, immer langsam. Nicht übertreiben mit dem ganzen Extrem und wieso soll ich jetzt jemanden für den Herrn gewinnen? Ich kann es dir sagen, weil das deine Berufung ist und das wird das tiefste Glück sein, was du in deinem Leben erleben kannst, einen Menschen ins Reich Gottes zu führen. So, und da gibt es eben auch so einen, der es so ganz lässig nimmt und sagt, ja komm, lass die doch, wir gehen in unser Zelt, wir haben es gut und müssen jetzt nicht so, ja, das... Wir sehen das ein bisschen lockerer. Wir wollen, dass viele Heiden zu uns kommen. Wir wollen, dass, ja, komm jetzt, ja, so. Und Pinehas, der Sohn Eleasas, des Sohnes Aarons, des Priesters, als er dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand. Und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Mit anderen Worten, ich übertrage es jetzt mal. Was hat dieser Priester gemacht? Der hat ganz klar die Sünde aufgezeigt und beendet. Und zwar in einer sehr klaren und eindeutigen Weise. Seid ihr froh, dass wir nicht mehr im Alten Testament leben? Stellt euch mal vor, die Priester hätten diese Aufgabe. Aber jetzt zeige ich euch, jetzt zeige ich euch das Entscheidende daran. Das Entscheidende ist nämlich der nächste Satz. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Da musst du mal drüber nachdenken. Ein Priester bringt zwei Menschen um. Und Gott gewichtet einen Doppelmord weniger hoch als die Unzucht. Und ich glaube, dass Unzucht im Alten Testament nicht nur 1:1 übersetzt wird in Unzucht im Neuen Testament, wiewohl wir auch in einer Zeit leben, wo das auch eine Rolle spielt, sondern ich glaube, dass Unzucht immer auch die Komponente hat, in deiner Liebesbeziehung zum Herrn untreu zu sein. Dich den Dingen der Welt mehr zuzuwenden als den Dingen Gottes. Und dasselbe lesen wir in der Offenbarung. Offenbarung 2, Abvers 14. Aber vorher, dass ihr wisst, es geht um das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Und ihr wisst ja, Pergamon, der Vorwurf war, dass sie die Gemeinde ist, dass sie dort wohnt, wo der Thron Satans ist und so weiter. Aber das Lob war, du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben nicht verleugnet und so weiter. Und dann, aber... Jetzt Vers 14. Ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der dem Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Der Herr kann eine Gemeinde nicht segnen, wenn sie Leute akzeptiert, die das Wort Gottes in dieser Weise aufweichen und die sagen, ja, lass uns den Raum weit öffnen, lass uns alle Leute einladen, und versteht mich, da ist ein Unterschied. Jeder kann in die Gemeinde kommen. Jeder kann in die Gemeinde kommen, das Wort Gottes hören, egal in welcher Sünde er ist. Aber du kannst nicht über Jahre in die Gemeinde gehen, und hier geht's um die Leute, hier geht's um das Volk Israel, hier geht's um die, die den Herrn kennen, nicht die Ungläubigen, die nicht wissen, was Sünde ist. Und die erstmal den Herrn Jesus brauchen. Um die geht's nicht. Sondern hier geht's um die, die in die Gemeinde kommen, die aussehen, als ob sie heilig sind, die so tun, als ob sie geistlich sind, möglichst geistliche Leiter sind, die das Wort selber weitergeben wollen, aber die Sünde in ihrem eigenen Leben eigentlich nicht wirklich ausgerottet haben. Und das musst du wissen, Das ist ein Feind, den kannst du nicht einfach nur so, ja, wir sündigen alle und irgendwie passiert es immer wieder. Nein, es passiert nicht, sondern es passiert, wenn du sagst, ich erlaube, dass es passiert. Und mit dieser Realität muss man sich auseinandersetzen. Und wenn wir anfangen, in dieser Weise unser Denken zu erneuern, dass wir nicht, dass du, wenn du gesündigt hast, in die große Verdammnis reinfällst. Nicht das, sondern dass du verstehst, ich muss etwas tun, um nicht mehr zu sündigen. Und im nächsten Vers in der Offenbarung ist die Lehre der Nikolaiten erwähnt. Und einfach nur am Rand. Ich will euch sehr ermutigen, lest dazu die Fußnote in Manfreds Übersetzung zu den Nikolaiten. Das ist die Fußnote zu Offenbarung 2, Vers 15. Ja, lest euch das mal in Ruhe durch. Aber um es kurz zu sagen, die Nikolaiten war auch eine christliche Strömung, die eben immer mehr sich in die Richtung bewegt haben. Komm, wir wollen es nicht so eng machen. Komm, wir wollen nicht einen so hohen Standard von Heiligkeit anlegen, damit wir möglichst viele in die Gemeinde kriegen. Wer kann denn das schon schaffen? Und so wird immer mehr das Wort aufgeweicht. Immer mehr wird das Wort aufgeweicht. Und versteht mich richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Sünder. Und wir sind berufen, die Sünder, die Menschen zu lieben. Aber wir sind nicht berufen, die Sünde zu lieben. Und wir sind nicht berufen, sie in ihrer Sünde zu bestätigen. Manchmal, wenn man so im Gespräch ist mit Leuten, ich meine, ich rede ja auch manchmal mit Leuten, die nicht gläubig sind. Wir leben ja nicht irgendwo, Pastoren haben auch mit Leuten zu tun, die nicht gläubig sind. Ja, wenn ich vielleicht irgendwo beim Elternabend von den Kindern bin und Leute erzählen mir, dass sie mit ihrem Lebensgefährten zusammenleben oder irgendwas, ich sage kein Wort dazu, das geht mich nichts an. Das geht mich überhaupt nichts an. Oder auch wenn Freunde, auch wenn christliche Freunde mir irgendwas erzählen, was sie tun oder nicht tun. Ich bin nicht derjenige, der ihnen predigt, was sie tun sollen und was nicht. Das ist nicht, dass ich ständig darüber rede und das ständig jedem mitteile. Aber ich arbeite daran, das in meinem Leben zu eliminieren. Mein Gedankenleben reinzuhalten. Mich immer wieder mit dem Wort zu füllen. Und vor allen Dingen den Sündern gegenüber in Liebe zu wandeln, damit ich sie gewinne auf diese Seite. Und all das, was ich heute gepredigt habe, ist keine Predigt für dich zum irgendjemand anders weiterpredigen, sondern das ist eine Predigt für dich zum Tun, dass du prüfen kannst, wo ist mein Segen blockiert? Warum habe ich die Heilung, die ich schon so lange festhalte, noch nicht bekommen? Warum habe ich noch nicht das, was meine Gebetserhörung ist, für das ich im Glauben stehe? Möglicherweise gibt es Gedankenfestungen, die dem entgegenstehen. Möglicherweise bin ich in diesem selben Irrtum. Möglicherweise habe ich ein paar Lieblingssünden, die ich einfach akzeptiere. Und jedes Mal, wenn der Herr mich anspricht, dann bin ich sauer auf irgendjemand, weil ich vielleicht gar nicht merke, dass es der Herr ist, der etwas zu mir sagt. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Du kannst nur auf einer Seite leben. Johannes schreibt zum ersten Johannesbrief so, wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes. Du kannst nicht Freundschaft mit der Welt haben. Du kannst nicht alle weltlichen Dinge gut finden und hier ein Leben haben wollen, wo du genießt und alles schön hast und dann in den Himmel gehen und auch dort der große Freund Gottes sein. Und wenn du hier ein Freund Gottes bist, dann musst du dir bewusst sein, der Herr ist der, der darüber entscheidet und mir sagt, wann ich mich erhole. Und dann gibt er den Rahmen. Und Gott gibt Rahmen für Erholung, das glaubst du gar nicht. Ich erinnere mich noch an die Zeit in den 90er Jahren in Berlin. Wir hatten manchmal Gottesdienst. Wir waren am Morgen im Gottesdienst. Wir waren am Abend im Gottesdienst. Wir hatten Gottesdienste, die fingen abends um 7 an. Die gingen bis nachts um 2. Und dann musste man noch nach Hause und am Morgen um 6 hat der Wecker geklingelt und um 7:30 stand ich schon wieder für den Lobpreis in der Bibelschule auf der Bühne vorne. Und das wochenlang. Wir hätten nicht zu dem Sonntagabend Gottesdienst gehen müssen. Aber ich konnte gar nicht anders. Ich hätte was verpasst. Aber soll ich dir was sagen? Wir waren so erfrischt. Und das, was in dieser Zeit in meinem Leben passiert ist an Veränderung, das ist so gewaltig und so einmalig gewesen. Und der Herr hat für jeden von euch solche Zeiten vorbereitet. Aber du kannst nicht mit hineingehen. Ganz einfach, wenn du Mühe hast, in den Lobpreis mit hineinzugehen, dann stehen da zu viel Gedankenfestungen. Da musst du anfangen. Und wie ist der Weg? Ganz einfach. Du fängst an, das Wort Gottes zu lesen. Du fängst an, das Wort Gottes zu studieren. Du fängst an, die guten Dinge Gottes vor deinen Augen groß werden zu lassen, sodass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, es ist mir egal, ob ich ein Nest habe oder nicht. Es ist mir egal, ob ich nicht weiß, wo ich meinen Kopf hinlege und schlafe. Es ist mir egal, ob ich das Haus habe oder ein anderes. Aber der Herr ist wichtig. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Manchmal ist es gut, denke ich, wenn man auf eine Predigt auch ein Stück weit reagiert, wenn man sich angesprochen fühlt und wenn der Herr Dinge dir gezeigt hat, dann notier dir das, weil spätestens wenn du da vorne rausgehst, hast du es wieder vergessen. Aber davon ist es nicht weg. Aber dass du sagst, Herr, ich möchte vielleicht an diesem einen Punkt, da möchte ich anfangen, da möchte ich Veränderung haben. Ich möchte nicht jemand sein, dessen Sünde die Herrlichkeit aufhält. Nicht die Herrlichkeit der Gemeinde, aber die Herrlichkeit in deinem Leben. Und ein Stück weit natürlich auch die der Gemeinde. Aber in erster Linie, wenn die Herrlichkeit nicht bei dir ankommen kann, dann bist du der, der die Herrlichkeit nicht hat. Und ich denke, vielleicht ist es gut, wenn wir nochmal das Lied singen, kein anderer Name. Und in diesem Teil, Jesus, was wäre ich ohne dich, dass du dir einfach wirklich das bewusst singst. Und meine Antwort heute Morgen, Herr, für dich ist, ich will für dich leben. Ich lebe für dich. Ich gebe dir diesen Bereich, der mir heute Morgen klar geworden ist.